SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Katharina Fortenbacher-Jahn. Bei uns geht es heute um das neue Gold. Und das ist Holz. Weil Holz extrem knapp geworden ist und teuer. Wie kann das sein? Die Frage schießt mir immer wieder durch den Kopf, wenn ich im Wald diese Holzstapel sehe. Sie kennen das bestimmt auch von Spaziergängen. Und trotzdem fehlt Holz auf immer mehr Baustellen. Warum? Und bleibt das so? Das will ich in dieser Sendung herausfinden. Und los geht es jetzt im Handwerk.
Wenn ich überlege, dass wir seit 30 Jahren annähernd den gleichen Preis hatten und jetzt auf einmal eine Preissteigerung, wo sich verdoppelt.
Das ist tatsächlich momentan ziemlich kacke.
Und auch der Endverbraucher, der Häuslebauer, die laufen alle in ein offenes Messer, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass diese Preissteigerung so enorm sein kann.
Besonders Baubetriebe spüren gewöhnlich sehr schnell, wenn etwas aus dem Lot gerät. Und Handwerker haben auch zu den ersten gehört, die in Sachen Holz Alarm geschlagen haben. Meine Kollegin Christina Priebe aus dem SWR-Studio Ulm erzählt uns jetzt, was sie bei einem Schreiner und einem Zimmerer gehört hat.
Arbeit gibt es genug im Betrieb von Zimmerermeister Lothar Heine in Amzell. Holzplatten gleiten durch die Sägen, Späne fliegen durch die Luft, Kantholzstücke werden verschraubt. Die Auftragsbücher sind voll, eigentlich erfreulich. Aber dem Chef macht eine Entwicklung Sorge, die er so noch nicht erlebt hat. Rohstoffe für die Aufträge sind immer schwerer zu bekommen und das betrifft keine ausgefallenen Materialien.
Das ist ganz normales Bauholz, das sind Leimbinder, das ist alles, was mit Holz hergestellt wird. Das war für uns das Erste, was wir so deutlich gemerkt haben. Das Nächste war letztendlich andere Plattenmaterialien, Styrodur, Stemmplatten, solche Sachen. Holzwerkstoffplatten, OSB-Platten, Fichte-Dreischichtplatten.
Noch hat er genug im Lager. Sorge macht ihm der Nachschub und Heine bestellt nicht kurzfristig. Seine Bestellungen für den August nimmt sein Händler im Moment gar nicht mehr an, weil unklar ist, ob die Ware dann auch geliefert werden kann. Und wenn, dann zu deutlich höheren Preisen. Der Handwerkskammer Ulm melden einige Betriebe Preissteigerungen um bis zu 200%. Im Schnitt ist Holz, so die Kammer, 50% teurer geworden. Handwerkskammerpräsident Tobias Mehlich sieht dafür einen Hauptgrund. In der Annahme, die Nachfrage würde sinken, haben Hersteller die Produktion zu Beginn der Pandemie gedrosselt. Dann ist die Nachfrage aber besonders auf dem chinesischen und dem US-amerikanischen Markt schnell wieder gestiegen.
Kurz gesagt, der amerikanische Markt, der chinesische Markt konkurriert plötzlich mit dem Zimmerer oder dem Maurer oder dem Elektriker auf der Schwäbischen Alb. Und es gibt nicht nur einen Verteilungskampf in Sachen Impfstoff derzeit auf der Welt, sondern es gibt einen Verteilungskampf zwischen den Ländern, auch um Rohstoffe. Und der spielt sich momentan sehr dramatisch ab. Es gibt Teilnehmer des Weltmarktes, die zahlen jeden Preis.
Das führt zu einer eigentlich paradoxen Situation. Aufträge gibt es genug, aber viele lohnen sich für Handwerksbetriebe gar nicht mehr. Manche legen sogar drauf, etwa wenn sie mit Kunden Festpreise ausgemacht haben, bevor die Materialkosten in die Höhe geschossen sind. Das macht es für die Betriebe immer schwieriger zu planen, auch für Schreinermeister Michael Rimmele aus Bad Waldsee. Sein Zwei-Mann-Betrieb hat nur ein kleines Lager, ein Pokerspiel.
Doch das, dass man halt nach Auftragseingang bestellt, geht man halt auch eher in Vorleistung. Gerade zum Beispiel Zimmertüre oder Böden. Momentan, wenn du die bestellst, auf Abruf, dann heißt das, das kann halt sein, das Material ist nicht mehr da. Also wenn, dann sofort liefern. Und dann hast du halt dann, wenn es dumm läuft, 3-4 Wochen so am Boden rumliegen. Oder dementsprechend Türe und das sind halt Kosten.
Hinzu kommt, dass die Preisbindung der Lieferanten kürzer geworden ist. Früher lag sie bei etwa 10 Wochen, zurzeit bei 14 Tagen oder sogar weniger.
Und manchmal ist es natürlich schwierig, um einen Kunden zu erklären, warum das Angebot, wo man vor einem Vierteljahr gemacht hat, jetzt plötzlich 10% mehr kostet, weil halt alles teurer war.
Diese Unsicherheit wirkt sich bereits auf Bauvorhaben aus. Jasmin Langlois aus Bad Waldsee will mit ihrem Partner ein Haus sanieren. Genaue Kostenkalkulationen sind im Moment aber nicht möglich.
Es ist halt einfach noch nicht abzuschätzen. Das ist halt das Problem, ob es halt dann Auswirkungen hat oder nicht auf unsere Kosten. Das wissen wir jetzt halt noch nicht, aber wir drücken halt einfach jetzt ein bisschen auf die Bremse.
Baubeginn soll erst im kommenden Jahr sein. Jasmin Langlois hofft, dass sich der Markt bis dahin wieder entspannt. Aber genau solche Überlegungen machen der Handwerkskammer Ulm Sorgen. Tobias Mehlich.
Bauprojekte werden sich, wenn die Situation anhält, verzögern. Bauprojekte können sich verteuern. Und jeder Bauherr wird sich seine Finanzierung überlegen, wie die steht, wann die losgeht, zu welchen Bedingungen.
Im schlimmsten Fall, so die Handwerkskammer, könnten Projekte ganz gestoppt werden. Die Folgen für die Betriebe, weniger Aufträge und weniger Arbeit.
Vielen Dank, Christina Priebe. Sorgen also in einer Branche, die bisher an sich gut durch die Corona-Krise gekommen ist, ja als Stütze der Wirtschaft gilt. Einen Grund für die hohen Holzpreise hat der Präsident der Handwerkskammer Ulm gerade angesprochen. Die USA kaufen auf einmal deutlich mehr deutsches Holz. Warum ist Holz so knapp und teuer? Da kommt jetzt ein kleines Tier ins Spiel. Egal, wen ich gefragt habe, aus der Holz- oder der Bauwirtschaft, in jedem Gespräch kam irgendwann dieser Käfer da, in Kanada, daher. Das will ich genauer wissen, und zwar von Peter Mücke, unserem ARD-Korrespondenten in New York, der für uns die Wirtschaft in Nordamerika im Blick hat. Herr Mücke, was ist denn das für ein Käfer?
Der heißt Bergkiefernkäfer, ist ein kleiner Käfer, kaum größer als ein Reiskorn, aber er ist eben sehr gefräßig und das ist vor allen Dingen in Kanada ein großes Problem gerade. Allein in der sehr waldreichen Provinz British Columbia, da gibt es Zahlen, hat der Käfer eine Fläche von 180.000 Quadratkilometer niedergemacht. Zum Vergleich, das ist eine Fläche 9-mal so groß wie Rheinland-Pfalz oder gut 5-mal so groß wie Baden-Württemberg. Da ist der Kiefernwald tot, das Holz ist nicht mehr zu gebrauchen. Das ist natürlich eine ökologische Katastrophe, aber auch eben eine wirtschaftliche und zwar nicht nur für Kanada, sondern das hat Einfluss auf die Holzpreise auf der ganzen Welt und vor allem beim großen Nachbarn USA, der ganz viel Holz eben aus Kanada bezieht.
Wow, also gewaltige Auswirkungen, gefräßig und gefährlich, dieser kleine Käfer. Warum beißt denn der gerade jetzt so heftig zu? Hat sich der besonders stark vermehrt? Hat man da irgendwas unterschätzt?
Man vermutet, dass das auch mit dem Klimawandel zu tun hat. Es gibt Studien, die zeigen, dass dieser Käfer vom warmen New Mexico in den USA immer weiter nach Norden geht, bis nach Kanada gewandert ist, weil er sich jetzt klimatisch eben auch dort oben wohler fühlt. Andere Studien zeigen auch, dass der Käfer zumindest im US-Bundesstaat Colorado, da hat man das untersucht, eine extra Runde bei der Vermehrung eingelegt hat. Sonst hat er einmal im Jahr Larven gelegt, jetzt zweimal. Also er hat mal eben die Population verdoppelt und da braucht man wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass das Auswirkungen auf die Wälder hat, auf die Bäume. Die Käfer, die legen Larven unter die Rinde des Baumes und zerstören den so von innen und das Holz ist da nicht mehr zu retten.
Da bricht also eine ganz enorme Menge an Holznachschub weg. Sie haben ja diese unglaubliche Fläche genannt, die da in Kanada schon kaputt ist. Aber der Bedarf dort in den USA, die Nachfrage, ist denn die überhaupt so hoch in der Corona-Krise dann gewesen?
Erstaunlicherweise ja. Zunächst hat man gedacht, das wird schon nicht so schlimm sein, denn wegen der Corona-Pandemie hat ja auch in den USA die Wirtschaft schwer zurückgefahren jetzt im vergangenen Jahr. Aber anders als in Deutschland spielt Holz in den USA eine große Rolle beim Hausbau. Und den Lockdown haben offenbar viele US-Amerikaner genutzt, um an ihrem Häuschen rumzuwerkeln. Das sind in der Regel eben Holzhäuschen. Also die Nachfrage ist kaum zurückgegangen, wohl aber das Angebot, weil auch die Sägewerke in Kanada von Corona betroffen sind, zum Teil geschlossen haben. Zunächst erstmal aus wirtschaftlichen Gründen, dann wegen Corona. Und deshalb gibt es jetzt große Nachschubprobleme und entsprechend steigt der Preis für Bauholz. In den USA hat der sich innerhalb eines Jahres vervierfacht. Also Bauholz kostet jetzt 4-mal so viel verglichen mit vor einem Jahr.
Da würde ich jetzt eigentlich als Bauherr sagen, wenn ich da gerade ein Haus plane, dann baue ich es lieber nach der Krise, so ganz ehrlich gesagt. Wieso denn jetzt dann auch so ein Bauboom? Wer kann denn das überhaupt noch bezahlen?
Naja, das Geld sitzt dann doch relativ locker, zumindest bei den Leuten, die Häuser bauen. Und das sind häufig große Unternehmen, die dann im großen Stil Fertighäuser aus vorproduzierten Holzelementen auf die grüne Wiese stellen. Das sind diese typischen amerikanischen Vorstädte, wo jedes Haus gleich aussieht. Kleiner Vorgarten, große Garage mit Auffahrt. Und für diese Unternehmen, aber auch für private Häuslebauer, gibt es gerade viel Geld aus Washington, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und dieses Geld wird dann auch sofort ausgegeben. Wer baut? Der baut eben in Holz in den USA. Und das ist trotz aller Preissteigerungen immer noch die billigste Art zu bauen. Und das ist eine andere Mentalität, als der Häuslebauer in Deutschland hat, der so ein bisschen für die Ewigkeit baut. Und deshalb sind hier Holzhäuser nach wie vor so attraktiv und eben auch die Nachfrage so groß.
Kann man denn gegen diesen Käfer nichts machen, um vielleicht eben da den Holznachschub wieder zu sichern in der Zukunft?
Man kann relativ wenig machen, sagen die Experten, außer eben verhindern, dass sich der Käfer weiter ausbreitet. Also ziehen dort in Kanada Trupps von Baumfällern durch die Wälder von British Columbia und sägen und hacken jeden befallenen Baum um, den sie finden können. Die werden dann nur noch aufgeschichtet und angezündet. Das sind gespenstische Bilder von riesigen Scheiterhaufen. Es ist wohl so, dass die Käfer, die einen Baum befallen haben, bis auf 10 Nachbarbäume überspringen können. Und deshalb sagen sie, gibt es im Augenblick keine andere Möglichkeit, als radikal abzuholzen und zu verbrennen. Und das hat natürlich Konsequenzen.
Das heißt, so bald wird sich die Lage dann auch nicht entspannen bei den Holzpreisen.
Nee, es wird natürlich wieder aufgeforstet, aber diese Holzpreise werden zumindest jetzt erstmal nicht weiter zurückgehen. Wie gesagt, sie haben sich vervierfacht hier in den USA und das hat es noch nie gegeben.
ARD-Korrespondent Peter Möcke aus New York hat uns den Bergkiefernkäfer und seine enorme Wirkung vorgestellt. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Ich frage mich jetzt, wem nützt das? Kommt der hohe Holzpreis da an, wo das Holz herkommt? Im Wald, wo in den letzten Jahren Milliardenschäden aufgelaufen sind? Oder im Sägewerk? Unser Reporter Wolfgang Brauer ist im Hunsrück und in der Eifel auf Spurensuche gegangen.
Ich habe vor 40 Jahren den Betrieb von meinem Vater übernommen und habe versucht, den eigentlich schön hinzustellen. Ich stehe jetzt eigentlich vor den Trümmern meiner 40-jährigen Arbeit, was ja einem schon an die Nieren geht. Ne?
Klagt Friedrich von Höfel. Im äußersten Norden von Rheinland-Pfalz in Kirchen an der Sieg liegt sein Wald. Seit 350 Jahren ist er im Familienbesitz, insgesamt 800 Hektar. Doch davon ist auf diesen beiden Bergkuppen nicht mehr viel übrig. Sie sind völlig kahl. Überall stehen nur noch Baumstümpfe. Und was daneben an Fichten noch steht, ist oft krank und ausgedörrt.
25% des Waldes sehen so aus. Also wir haben die Schäden eben in der Fichte und die hat der Borkenkäfer verursacht, der eben die Fichten, die unter Wassermangel litten und sich nicht gegen den Borkenkäferangriff wehren konnten, indem sie ja Harz bilden und den Borkenkäfer abwehren in normalen Zeiten. In dem Umfang haben wir noch nicht gehabt.
So musste der mittelgroße Waldbesitzer in den vergangenen 2 Jahren 10-mal so viel Holz einschlagen wie normalerweise. Friedrich von Höfel musste Kunden für seine großen Holzmengen suchen. Die fand er in China. 60% seiner geschlagenen Bäume gehen nach Fernost, weil er dort mehr Geld bekommt als in Deutschland.
Ohne den Boom wäre die Preissituation auf jeden Fall schlechter, ja.
Auf einem schlammigen Platz am Rande seines Waldes stehen 4 Sattelschlepper mit großen Containern drauf. Sie bringen die Holzstämme nach Antwerpen oder Rotterdam aufs Schiff nach China. Daraus entsteht eine kuriose Situation, erklärt Larissa Kunz. Sie ist Geschäftsführerin des Elker Holzwerkes mit Sägewerk und 200 Mitarbeitern in Moorbach im Hunsrück.
Uns hier im Hunsrück betrifft es aktuell minimal. Trotzdem wissen wir, dass zum Beispiel unsere Kollegen 2-3 Stunden von uns nebendran der Container gefüllt wird und nebendran das Sägewerk steht und nur noch Kopfschütteln herrscht. In 2020, das waren so große Schadmengen, da musste man Lösungen finden. Aber jetzt das Aufkommen verlangsamt sich. Das heißt, hier muss man jetzt versuchen, das Rundholz wieder in Deutschland zu lassen.
Denn die heimischen Sägewerke suchen händeringend Rundholz, also geschlagene Bäume, die sie weiterverarbeiten können. Fast 40 Lkw mit Rundholz werden in dem mittelständischen Betrieb im Hunsrück jeden Tag verarbeitet. Anders als große Sägewerke exportiert der Betrieb nicht nach Nordamerika.
Bei uns ist es so, dass wir als Familienunternehmen zum Anfang vom Jahr entschieden haben, nicht nach Amerika zu verkaufen, wohl wissend, dass hier die Preise für Schnittholz und Holzwerkstoff 2- bis 3-fach den höheren Preis erzielen können. Nur wir haben ganz klar entschieden, wir konzentrieren uns auf unsere Stammkunden.
Die sie nicht wegen eines schnellen Geschäftes in Amerika verbrennen möchte. Denn in der Holzbranche wird in langen Zeiträumen gedacht.
Also ich denke, dass wir die nächsten 5 bis 10 Jahre uns daran gewöhnen müssen, dass der Holzpreis für das Produkt wesentlich höher ist als das, was er jetzt ist. Aber ich denke einfach, Holz muss eine andere Wertigkeit bekommen.
Nach den Sturm- und Borkenkäferschäden muss erst wieder aufgeforstet werden. Und das dauert, weiß Waldbesitzer Friedrich von Höfel aus Kirchen an der Sieg.
Für die nächsten Jahrzehnte, eben vermutlich 40, 50 Jahre lang, fehlen mir die Einnahmen aus dem Holzverkauf. Und ich habe im Gegensatz, ich muss ja die Aufforstung machen, muss dann die Kulturen pflegen. Das heißt, ich werde Probleme bekommen, den laufenden Betrieb aus dem Wald zu finanzieren.
Und deshalb setzt er bei der Wiederaufforstung auf staatliche Hilfe.
Kommt der hohe Bauholzpreis da an, wo das Holz herkommt? Wolfgang Brauer war für uns unterwegs und ich nehme mit, ins Ausland zu verkaufen kann für einen Waldbesitzer eine Hilfe sein. Die Schäden im Wald gleicht es aber nicht aus. Für ein eher kleineres Sägewerk ist es dagegen nicht unbedingt eine Option. Holz ist unser Thema heute in SWR 2 Geldmarkt Meinung. Die Forst- und Holzwirtschaft ist ein großer Wirtschaftszweig mit über 1 Million Arbeitsplätzen. Wer profitiert da nun von den hohen Preisen und wo geht die Entwicklung hin? Dazu will ich jetzt mehr wissen von einem Fachmann für Waldwirtschaft, dem Freiburger Forstökonomen Marc Hanewinkel, mit dem ich mich zum Videointerview verabredet habe. Herr Hanewinkel, ich würde gern im Wald starten. Ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht im Bildschirmhintergrund von einem dieser Holzstapel, an denen ich immer wieder vorbeilaufe. Zimmerer und Sägewerke suchen dringend Holz, aber im Wald liegt's herum. Das ist doch paradox.
Ich denke, das kann man relativ leicht erklären. Also was in den letzten 3 Jahren passiert ist, wo es also bis zu 30% weniger geregnet hat. Das hat zu massiven Schäden im Wald geführt, auch teilweise kombiniert noch leider mit einigen Frühjahrsstürmen. Und der Borkenkäfer hat etwa 180 Millionen Kubikmeter Holz zerstört, die, und das ist eben auch das Bittere, nur in Teilen überhaupt genutzt werden konnten. Also teilweise war es so extrem, zum Beispiel im Landkreis Waldshut, der sehr stark betroffen war. Man hat teilweise das Holz wirklich gehäckselt und hat es dann in den Wald zurückgeblasen, einfach um diese enorme Käfergefahr wenigstens ein bisschen noch zu reduzieren, aber auch um die Biomasse im Wald zu halten. Also es waren also Extremzustände, ja. Dann war es so, der Holzpreis ist rapide verfallen. Also das ist das, was wir im Moment sehen. Und diese enormen Holzstapel, die im Wald auch teilweise immer noch, das ist teilweise gar nicht abgefahren. Also das ist die Situation der letzten 3 Jahre.
Also das sieht nach viel aus. Viel kann man aber nicht mehr nutzen. Und Handwerker müssen immer mehr Geld für Holz hinlegen. Wer profitiert denn von diesen hohen Preisen im Moment?
Tja, die noch genug Holz haben in der Qualität, dass es tatsächlich in den Export anbieten können. Wir haben eine gewaltige Nachfrage im Moment, insbesondere in den USA. Die bezahlen Mondpreise für verarbeitetes Holz. Das heißt, Verarbeiter, Sägewerke, die gut bevorratet waren mit Holz guter Qualität, die können davon profitieren. Aber das ist auch nicht endlos. Ja, weil der Nachschub ist klar. Der stockt auf jeden Fall und der stockt zu Recht. Also es kann eigentlich jetzt niemand im Moment rechtfertigen, jetzt neues, frisches Holz in den Markt reinzuliefern. Der Waldbesitzer, der kann ja nur das verkaufen, was jetzt im Prinzip auf dem Boden liegt. Das ist teilweise schon entwertet, das kriegt er teilweise gar nicht los oder wenn zu sehr, sehr niedrigen Preisen. Im Moment ist der Markt, also würde ich jetzt sagen, ist er so etwas gespalten. Also dass das, was abfließt an verarbeitetem Holz, erzielt sehr, sehr hohe Preise. Aber was in die Verarbeitung reingeht, ist immer noch, da sind ja immer noch riesige Mengen da, die sehr zäh nur weggehen.
Wie glauben Sie denn, dass sich die Lage weiterentwickelt? Müssen Handwerker und Bauherren sich darauf einstellen, dass gutes Bauholz knapp bleibt?
Ich glaube schon, dass es bei bestimmten Sortimenten eine Verknappung geben wird. Das ist ja gar nicht anders möglich. Das Sortiment, was jetzt gerade bei den großen Sägewerkern auch gesucht ist, das sind so mittelstarke Fichten, das ist leider das, was jetzt eben in großem Stil geschädigt worden ist und auch nicht mehr zur Verfügung steht. Also im Wald dauert es 50, 60, 70 Jahre, bis mal wieder so ein Sortiment nachgewachsen ist. Ja, das heißt, das ist über Jahrzehnte, das ist das eine. Das zweite ist, die Fichte ist sehr stark unter Druck geraten durch diese Erwärmung, durch die Wasserknappheit, durch diese Trockenheit, die nach wie vor im Boden enorm ist. Jetzt muss man erstmal umsteuern, auch in Richtung Mischbestände gehen und viel höhere Laubbaumanteile auch mit reinbringen. Es ist ja auch nicht nur so, dass wir in Deutschland betroffen waren. Das heißt, man kann ja nicht sagen, naja gut, bei uns war jetzt ein Sturm, aber die Nachbarn waren verschont, also importieren wir das Holz von dort. Diese 30, 35, 40 Zentimeter dicke Fichte, die jeder so gerne hat, wird wesentlich gesuchter werden und der Kampf um diese Ressource, der wird wesentlich heftiger werden. Das hat ja eine gewaltige Konzentration schon gegeben bei den Sägewerken und das wird weitergehen. Ja, also dass der Holzeinkäufer zum nächsten Waldbesitzer geht und sagt so, ich will jetzt hier mal 100 Festmeter Fichtenholz haben, so einfach wird es nicht mehr werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Also da habe ich so den Eindruck, da fällt uns doch mit dem klimagestressten Wald auch so irgendwie unser bisheriges Wirtschaften vor die Füße. Andere Baumarten haben Sie schon gesagt. Was muss sich denn generell ändern, damit der Wald auch in Zukunft Holz liefern kann, aber eben auch saubere Luft oder Erholung, das ist ja auch ein Lebensraum.
Also ich glaube, dass das, was im Moment tatsächlich auf dem Prüfstand steht, ist im Moment so unser standardökonomisches Modell, wie wir unsere Wälder bewirtschaften. Also im Moment gehen wir immer noch von der Annahme aus, alle, wir sagen dazu Ökosystemdienstleistungen, die Sie alle genannt haben, also Erholung, Luftreinhaltung, Wasser und so weiter, die werden alle durch ein einziges Produkt, nämlich das Holz, finanziert. Und dieses kommt jetzt ganz hart an ein Ende. Ich glaube, das wird so nicht mehr funktionieren, einfach weil wir erstens die Ressource wird weniger, zweitens wir haben immer wieder diese periodischen Preisverfälle. Ich würde sagen, das ist ein sehr kurzfristiger Effekt, dieser enorme Nachfrageanstieg. Das heißt also, das Verhältnis von dem, was der Waldbesitzer aufwenden muss, um mit dem Holz alle anderen Dienstleistungen wirklich zu bezahlen, das ist so schlecht geworden, dass viele einfach sagen, dann bleibt es einfach stehen. Das ist ein Teil des Problems, was wir auch gerade sehen. Ich glaube, dass wir da über dieses ökonomische Modell einfach nachdenken müssen, dass wir viel stärker auch für andere Leistungen des Waldes Geld aufbringen. Und wir haben ja jetzt diese Klimaschutzprämie, wird ja jetzt entwickelt. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Ja, der Wert des Waldes ist nicht nur der Wert des stehenden Holzes, das dann irgendwann mal jemand auf irgendeinem Markt kauft, sondern der Wert ist ein viel höherer. 13-14%, also jede siebte Tonne wird im Wald gespeichert von dem, was wir emittieren. Das ist eine Leistung. 15 Euro pro Tonne, 25 Euro pro Tonne Kohlenstoff sind meines Erachtens noch viel zu wenig. Ja, das müsste in Richtung dreistellig gehen und dann würde man wirklich mal sehen, dann würden auch mal Anreize gesetzt werden, das eigentlich wirklich Wichtigste zu machen, nämlich die Emissionen zu reduzieren.
Der Freiburger Forstökonom Marc Hanewinkel fordert, Waldwirtschaft muss neu gedacht werden, denn der Wald ist mehr wert als das Holz, das da steht. Holz ist unser Thema heute in SWR 2 Geldmarktmeinung. Marc Hanewinkel hat mir gerade erklärt, dass vor allem gutes Nadelholz gefragt ist und wohl noch länger knapp und teuer bleibt. Das Holz, das besonders gern zum Bauen verwendet wird. Aber gibt es Alternativen? Bauen mit Holz liegt im Trend. Gerade in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind besonders viele neue Wohnhäuser aus Holz. Holz gilt als gesund und ökologisch. Es bindet für lange Zeit CO2. Bei der Betonherstellung dagegen entsteht CO2. Dazu kommt, auch die Rohstoffe für Beton werden knapp. Aber was können Bauherren tun, wenn auch die umweltfreundliche Alternative Holz knapp wird? Carla Violetta Richter aus der SWR Wissenschaftsredaktion stellt uns ökologische Alternativen vor.
Lehm, Stroh, Pappe, alte Plastikflaschen oder Textilfasern. Die Liste der Ideen ist lang. Weltweit untersuchen ForscherInnen, was sich zum Bauen eignet und gleichzeitig Umwelt und Ressourcen schont. Einer davon ist der Architekt Dirk Hebel vom Karlsruher Institut für Technologie.
Wir haben generell eine Frage, wie wir die zukünftigen Bauaufgaben meistern sollen und wollen. Und ich glaube, wir sind in den letzten Jahren kritischer mit dieser Frage umgegangen. Einerseits, weil wir wissen, dass die Baustoffe, mit denen wir heute vornehmlich bauen, das sind vor allem mineralische und metallische Baustoffe, dass diese zur Neige gehen. Wir kennen alle die Schlagzeilen von Deutschland geht der Sand aus und Metalle, Zink, Zinn, Kupfer mehr oder weniger verknappt werden. Und jetzt merken wir das eben auch an dem Baustoff Holz, der lange Zeit gehypt wurde als die einzige Alternative zu diesen mineralischen und metallischen Werkstoffen.
Stattdessen ist er überzeugt, dass andere Alternativen gefunden, erforscht und verbaut werden müssen. Er und sein Team forschen an Pilzen. Sie arbeiten daran, Bausteine, ähnlich wie Ziegelsteine, aus Pilzgeflecht herzustellen, mit denen man Häuser bauen kann. Das Tolle an Pilzen ist, dass sie zum Wachsen nur billige pflanzliche Abfälle brauchen. Es gibt noch weitere Vorteile.
Und das Schöne auch in den Pilzen ist, dass ich keine Ackerfläche brauche. Das heißt, ich muss hier nicht in die Konkurrenz treten zwischen Lebensmittelproduktion und einem Baustoff, sondern diese Pilze wachsen eben im Keller oder in großen Industriehallen oder ehemaligen Industriehallen.
Die Pilze sind vielseitig einsetzbar. Auch als Klebstoff könnten sie in der Zukunft Bauen ökologischer machen.
Das ist aber nur ein Ansatz, wie wir in Zukunft Kleber ablösen können und vielleicht Holzwerkstoffplatten herstellen können, die eben nicht mehr mit chemischen Bindemitteln, sondern eben mit natürlichen biologischen Bindemitteln hergestellt werden können. Und damit garantieren wir, dass eine solche Werkstoffplatte nach Gebrauch auf den Kompost landen kann, ohne negative Umweltauswirkungen zu haben.
Noch steht bis jetzt nur ein Testgebäude aus Pilzgeflecht. Ein anderer Baustoff, der schon marktreif ist und verbaut wird, ist Hanfbeton. Dieser wird schon in einigen europäischen Ländern beim Bau von Einfamilienhäusern genutzt und funktioniert komplett ohne Holz. Werner Schönthaler ist Baustoffhändler in Südtirol und kennt sich mit dem nachhaltigen Baustoff aus.
Das Wort Beton ist eigentlich irreführend, weil es hat mit normalem Beton eigentlich nichts zu tun. Im Prinzip ist da das Holz vom Hanf drinnen, das ist das dämmende Aggregat, und das Binnenmaterial ist Kalk. Und daraus entsteht eben dieses solide Material, mit dem man dann die Häuser baut. Also es ist viel ringer als Beton, es wiegt nur 300 bis 400 Kilo pro Kubik. Und dadurch braucht man keine zusätzliche Dämmung raufkleben.
Ein weiterer Vorteil von Hanfkalk sei laut Werner Schönthaler auch, dass Hanf sehr schnell wächst, 50 Mal schneller als Holz. Noch dazu ist der Stamm von Hanf ein Abfallprodukt der Lebensmittelindustrie. Ein fertiges Haus aus den graubraunen Bausteinen sieht genauso aus wie ein normales Haus.
Das sind CO2-neutrale Häuser. Es sind Häuser, wo eine gesunde Raumluft herrscht, ähnlich wie wenn man viel Lehm verwendet. Und das sind einfach Häuser, die man rückbauen kann, die man nachher wieder verwerten kann. Man kann das Haus abbrechen und wieder Handsteine draus machen. Das heißt, es entsteht kein Abfall und dann CO2 wird gespeichert.
Den Rückbau und die Wiederverwendung von Baustoffen sieht Dirk Hebel vom Karlsruher Institut für Technologie als wichtiges Ziel. Während Beton und Holz als Baustoffe knapp werden, ist ein anderer Rohstoff in großen Mengen vorhanden.
Wir müssen endlich mal anfangen, die Baustoffe, die wir als Strukturen, als Bauwerke haben, diese auch wieder in zukünftige Bauaufgaben zurückzuführen. Wir sprechen dort von der Einführung einer sogenannten Kreislaufwirtschaft. Die größte Ressource, die wir haben in Zentraleuropa, ist unsere gebaute Umwelt.
Es gibt viele Ideen für ökologisches Bauen, auch ohne Holz. Dennoch wird Holz als Baustoff wichtig bleiben. Davon ist mein Gesprächspartner, der Freiburger Forstökonom Marc Hanewinkel, überzeugt.
Es ist ja eigentlich was Gutes, wenn Holz verbaut wird. Es ist eine langfristige Verwendung und nur so entfalten wir eigentlich die komplette Klimaschutzwirkung von Holz. Denken Sie mal ans Münster, im Freiburger Münster, da sind Tannenbalken verbaut, die waren 200 Jahre alt, die sind dort seit 800 Jahren, also 1000 Jahre festgelegter Kohlenstoff. Das wäre eigentlich das Ideal.
Mit dem Klimawandel werden Laubbäume immer wichtiger. Sie sind aber für vieles weniger geeignet als gerade Nadelbäume. Ein Forschungsansatz ist deswegen auch die Frage, wie Laubholz stärker für Bau und andere Werkstoffe verwendet werden kann.
In Baden-Württemberg hat man ein Laubholztechnikum jetzt ins Leben gerufen, wo man sich genau mit der Frage beschäftigt. Also es ist ein Jammer, eine Buche zum Beispiel 120 Jahre im Wald stehen zu lassen und sie dann zu 70% oder 80% einfach in den Ofen zu schieben und zu verbrennen. In der Richtung müssen wir einfach weiterdenken.
Das war SWR 2 Geldmarkt Meinung. Mit Katharina Fortenbacher-Jahn und der Frage, warum Holz plötzlich so knapp und teuer ist. Ich nehme mit, dahinter steckt eine Kombination aus Waldschäden und Bauboom. Beides erfordert neue Ideen und innovative Ansätze am Bau genauso wie in der Waldwirtschaft.